Cause not eating cake's not gonna help. What helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's not gonna help. What helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet?
Antipöse Stücke. Ein Podcast mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröger.
Grundsätzlich mit dem Eiler auch schwieriger wird. So dieses.
Das geht mir aber schon länger so, dass ich immer bei runterwärts auch Angst habe. Ich habe auch so eine komische Angst, dass ich immer falle.
Voll, ich auch.
Du auch?
Und das hat, es hat so, ich denke mir jedes Mal, hab doch keine Angst. Das ist wie Murphys Gesetz. Wenn du Angst hast, fällst du auf jeden Fall.
Und ich habe auch schon gedacht, okay, wenn es jetzt nochmal krass schneit, kann ich dann überhaupt rausgehen? Hm. Weil wenn ich jetzt falle, also in meinem jetzigen Zustand, ich bin ja nicht schwanger, aber...
Ja, ich weiß so, aber, was du meinst.
Dann komme ich nie wieder hoch.
Ich hätte früher niemals, ich bin bei jedem Wetter Fahrrad gefahren. Also wirklich egal, auch bei Glatteis, ich bin immer Fahrrad gefahren. Ich würde heute bei dem Wetter kein Fahrrad mehr fahren. Mhm. Also ich fahre jetzt schon ungern Fahrrad, wenn es nass ist. Mhm. Warm und nass, so, wo man eigentlich denken kann, nicht so viel passieren.
Aber ich finde es halt krass, vor 2 Jahren war ich noch in der Ukraine und es lag mega viel Schnee und so und ich hatte nie Angst. Ne, aber das ist halt, weil wenn du immer so einen bestimmten Schmerz hast und bestimmte Abläufe nicht so richtig gut funktionieren, hat man auf einmal Angst. Ne? Ist auch schwierig. Ja. Guten Tag, herzlich willkommen. Die Sendung aus dem Schnee.
Schöne Einleitung schon über unsere Ängste.
Die Sendung aus dem Schneeland.
Ja, obwohl jetzt ja schon nicht mehr so viel ist.
Aber soll wieder.
Ja?
Also Mitte Januar, was ja bald ist, soll viel Schnee im Tiefland kommen.
Okay.
Was immer das bedeutet. Oh, ich möchte nicht so viel gerne, so viel Schnee.
Alle, aber ich finde immer, was ich halt wirklich krass finde, sobald eine Schneeflocke fällt, ist alles, was Social Media angeht, nur noch, es schneit, wir müssen raus und
nee, aber die ganzen Bilder
nur noch, aber es gab tatsächlich eine Instagram-Story, ich weiß gar nicht mehr, von wem die war, hat mich sehr fasziniert, weil da war jemand im Rosental und es waren wirklich, es gibt ja so 10.000 Leute, die dann ihre selbstgebauten Schneemänner fotografieren und bei Instagram und Facebook und sonst irgendwo hochladen und er hat dann eine Story gemacht und einmal so übers Rosental geschwenkt.
Also das ist ein Leipziger, müssen wir ja für alle Nicht-Leipziger erklären.
Ach so, ja, genau, ich vergesse das immer, dass es auch Menschen gibt, die nicht in Leipzig leben.
Kann man sich schwer vorstellen, kann aber ja, gibt's.
Ein Leben außerhalb Leipzigs ist möglich, aber nicht gut oder so war das doch, ne? Nicht erstrebenswert. Nee, aber das Rosental ist so ein großer Park in Leipzig und mit einer relativ großen, freien Rasenfläche auch. Und es bietet sich natürlich an, dort Schneemänner zu bauen. Und es war so beeindruckend oder eindrucksvoll in dem Moment, weil er so mit seiner Handykamera einmal über diese komplette freie Fläche schwenkte und ungefähr 100 Schneemänner da standen und Leute, die ihre Schneemänner fotografierten halt auch. Ne? Und das war so... Das ist so, ich habe mir gedacht, ja, krass, genau so ist es aber. Ne?
Aber früher hat man sich am Schneemann gefreut, heute freut man sich am Foto vom Schneemann, oder?
Und ich glaube, dass ja auch relativ viele Kinder sich an ihren Schneemännern gefreut haben.
Ja, die
haben.
Kinder, aber die Erwachsenen
aber
noch nicht.
Ich glaube immer, das ist so dieses Winter-Check-Programm, so, ne? Weihnachten muss ich ein Bild oder beziehungsweise muss ich halt einmal irgendwie ein cooles Bild vom Weihnachtsbaum als Pärchen gemacht haben. So, dann kommt der erste Schnee, da muss ich dann auf jeden Fall eine Schneeflocke oder irgendwie irgendwas mit Schnee fotografieren und mindestens einen verfluchten Schneemann muss ich gebaut haben, sonst habe ich meine Wintercheckliste nicht abgearbeitet. Und das finde ich, also es ist schon so...
Aber das sind immer dieselben Leute.
Es ist immer so dieses Zuschaustellen von irgendwas, ne? Haben wir ja vorhin schon mal privat drüber geredet, ne? Dieses,
Naja, ich mache Dinge nur noch ergebnisorientiert. Das ist ja grundsätzlich zum Beispiel auch wirklich oft ein Thema in meinen Workshops, dass die Menschen sehr wenig darüber verstehen, dass man erstmal Kunst ergebnislos macht. Man fängt halt an, Kunst zu machen und ist nicht gleich am Ergebnis interessiert.
Ja.
Ne? Und das aber sozusagen durch Social Media ist in der Gesellschaft etwas eingetreten, dass ich es nur noch mache, damit ich es fotografieren kann.
Und mir jemand sagen kann, wie cool es ist, dass ich es gemacht habe.
Und ich auch genug Likes dafür brauche als Bestätigung. Geht ja beim Essen los letztendlich. Ne? Es gibt jetzt schon bestimmte, habe ich neulich gesehen in Berlin, gibt es bestimmte Restaurants, wenn halt wieder Restaurants offen ist, wo du nicht fotografieren kannst und darfst. Wo ich mir denke, oh, das finde ich so richtig gut. Und ich wünsche mir tatsächlich Plätze, wo Fotografieren und Filmen mit dem Handy verboten wird. Weil sozusagen dir dadurch auch so eine Art von Sicherheit genommen wird. Ne, dass du dich auch anonym irgendwo bewegen kannst oder ohne auch abgelichtet zu werden, ohne dass du, weißt du, dass du dein Einverständnis dafür zum Beispiel auch gibst, was ja auch oft genug passiert. So.
Das stimmt, ja.
Ne? Und dass es sozusagen Orte gibt, die, wo, naja, beim Konzerten haben wir ja schon oft gesagt, ne, wünsche ich mir das sowieso, dass da sofort Handyverbot ist, halt irgendwie aus verschiedensten Gründen. Ne? Aber es müsste auch noch andere Orte geben, die, auch öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel oder sowas. Ne, wo es halt einfach verboten wird und wo dann vielleicht auch Strafen darauf kommen. So. Ich meine, sollen die Leute ihre Weihnachtsmänner fotografieren, ihre Schneemänner, auch mal wegen die Weihnachtsmänner, im privaten Raum. Aber ich finde, im öffentlichen Raum wird es schon ein bisschen schwieriger mit dem Fotografieren und Filmen.
Ich habe gar kein Problem damit, wenn die Leute fotografieren, weil ich glaube, seitdem es dieses Medium gibt, wird halt fotografiert und werden Sachen festgehalten. Ich glaube, was schwierig wird, ist der Umgang mit dem Bildmaterial.
Das meine ich, ne? Ja.
Also,
ja,
das, aber das ist geht eben, ja einhand. Wenn jemand in der Straßenbahn ein Foto macht und das bei sich zu Hause an die
Oma zeigt.
Ja, der Oma zeigt oder, keine Ahnung, an seine Küchenwand hängt, dann denke ich mir, dann soll er das machen, ja. Das ist mir relativ egal. Aber es geht ja, es wird ein Foto gemacht und es geht ja dann nicht mehr darum zu sagen, ich halte eine Erinnerung fest, sondern es geht darum, ich möchte das möglichst vielen Menschen sofort zur Verfügung stellen und möchte, dass mich die Leute dafür bewundern, was ich nicht alles Tolles erlebt habe. Es geht ja nicht mehr darum zu sagen, ich mache das, damit ich für mich eine Erinnerung festhalte. Und ich kann mich auch gar nicht dagegen erwehren, dass es mir nicht manchmal auch so geht, dass ich halt denke, dass ich was erlebe und ich finde das toll und ich will das, also ich fotografiere das und denke mir, oh schön, der einfachste Weg, das mit allen zu teilen, ist das irgendwie bei in einer Insta-Story oder bei Facebook oder wie auch immer einem Post und dann sehen das vielleicht auch Leute, an die ich so spontan gar nicht gedacht hätte, denen das so mal zu schicken oder denen das irgendwann bei Gelegenheit mal zu zeigen. Ne? Also ist nicht so, dass ich das Gefühl nicht kenne, dass das auch was Cooles sein kann. Aber es wird so inflationär genutzt, ne? Und es werden halt dann auch so intime Sachen teilweise an eine Breite von Menschen preisgegeben, wo ich halt glaube, dass ganz viele Leute das auch nicht mehr überblicken, wen das alles dann erreicht, ne? Und ich glaube, das ist dann...
Obwohl mir zum Beispiel bei WhatsApp auffällt, das sind ja irgendwie immer die gleichen 15 Leute. Das ist ja ganz selten jemand, der das vorher... Weißt du? Also ich würde mal davon ausgehen, dass ich 300 Kontakte habe. Und die sind halt ungefähr vielleicht, ne? Und die sind ja zum Großteil auch beruflich so, ne? Und sagen wir mal, die Hälfte davon benutzt WhatsApp, kann ja ungefähr statistisch hinhauen, dann sind es immer 15 Leute, die da irgendwie diese Stories machen bei WhatsApp. Sind ja immer dieselben. Das sind selten, finde ich, Leute, die das mal einmal im Monat machen oder so. Und es gibt ganz viele, die das nie machen. Und ich finde, auch bei Instagram ist das ähnlich. Sind immer dieselben.
Instagram sind es aber gefühlt mehr einfach auch, ne?
Ja, und es sind aber immer, da frage ich mich, was ist das private Bedürfnis, das zu machen? Dass ich das natürlich für meinen Job mache, ist klar, weil das ist Marketing, so, aber was ist dahinter? Ne? Was ist das für ein Bedürfnis?
Also ich, wie gesagt, ich nutze es ja privat. Also wenn ich, also ich meine nicht nur, ich, ne?
Aber wenig, oder?
Ja, aber dann halt zu solchen Momenten, wo ich dann halt wirklich...
Stimmt, deswegen, dein Frühstück,
ja, ist so ein Ding. Naja, wirklich, genau. Ja. Aber das sind so Sachen, über die ich mich halt wirklich freue, wo ich mir aber dann denke... Das ist ja
voll selten.
Wo ich mir denke, das ist jetzt halt auch nicht, das ist jetzt nicht so ein krass intimer Einblick, aber so, wo ich sage, da freue ich mich drüber, dass ich da einen schönen Frühstückstisch gemacht habe und dass ich eventuell zu Hause noch zwei, drei Leute, die da mitgefrühstückt haben, drüber gefreut haben. Und ja, könnte man auch lassen, aber das ist dann halt sowas, wo ich denke, ach, das kann ich auch mal mit der Welt teilen, so. Hm. Ja, das ist so schon, ist schon so ein Bedürfnis, dass es auch jemand, dass jemand vielleicht auch sagt, ach, das hast du schön gemacht und diese Leistung, die man da irgendwie auch erbringt, auf ich irgendeine finde Art und halt, Weise wertschätzt. Aber,
ja, aber ich finde halt, dass diese...
ja, natürlich, das Krude ist auch total krass, daraus irgendwie sein Selbstwertgefühl zu ziehen.
Das finde ich
krass. Dass irgendwie andere Fall. Leute sagen, hast du einen geilen Frühstückstisch
oder ach, kriegst du dann auch,
Schneemann aber, hast du aber schön kriegst, gemacht.
Aber kriegst du auch Antworten darauf, auf deinen Frühstückstisch? Weil das ist ja der Sinn dahinter, ne? Da irgendeine Reaktion drauf zu kriegen.
Auf meinen Frühstückstisch eher weniger, aber wenn ich irgendwas Schönes mal gekocht habe und das halt schön angerichtet fotografiere, das sind ja aber auch die Momente, wo man sagt, das macht man halt auch nicht jeden Tag und deswegen, ne?
So. Weil ich finde ja die Funktion wirklich, dass es ein...
Aber ab und zu schreiben mir Menschen darauf zurück, ja.
Ja, gut. Weil sonst macht das ja gar keinen Sinn, wenn keiner drauf eingeht. Halt. Dann denke ich mir, oh,
Ist das Verrückte, bei WhatsApp kannst du das ja nicht mal, du kannst es ja nicht liken. Also bei Insta kannst du ja so eine Story noch mit einem Herz bewerten oder wie auch immer. Oder halt einfach so ein Foto, so ein Post liken. Und hast bei WhatsApp kannst du halt maximal sehen, wie viele Leute sich das angeguckt haben. Mhm. Ansonsten gibt es ja, wenn dir keiner direkt dann darauf schreibt. Mhm. Aber ich muss sagen, ich reagiere auch ab und zu auf Stories, die ich...
Also für mich ist immer wirklich ein Unterschied Instagram, wo ich mich einlogge und extra das sozusagen ein Social-Media-Kanal ist oder Facebook und WhatsApp. Das sind für mich wirklich irgendwie Unterschiede. Weil WhatsApp benutze ich ich benutze WhatsApp, ist ja eigentlich schon traurig genug, dass ich es überhaupt noch benutze, so. Man sollte es ja langsam nicht mehr benutzen. Benutze ich tatsächlich rein aus so privater Geschichte.
So Kommunikationsgründen.
Kommunikationsgründen, mhm. Genau. Und da weiß ich ja, wenn ich da so eine Story mache, oder wie heißt das da?
Also auch, wenn, ja, heißt das.
Genau. Sorry. Dann sehen das ja sozusagen Kontakte, die mich privat Status gespeichert haben. Ja, die mich da gespeichert haben. Ne? Mhm. Bei Instagram ist das ja bei mir so, da sehen das halt Leute, die mich geliked haben, sozusagen. Mhm. Das ist ja gar kein so naher Kontakt, weißt du, ich meine?
Ja, ja,
auf dem Telefon sind das ja alles Kontakte, die sich gegenseitig gespeichert haben, aus Gründen, so.
Mhm.
Ne? Und bei Instagram und Facebook kriegst du das ja nur angezeigt, wenn du den irgendwie, wenn du dich, ne?
Aber ich finde halt so krass, weil ich meine, guck mal, gerade bei dir, wo deine Telefonnummer ja nun tatsächlich relativ öffentlich zugänglich ist, durch dein künstlerisches Dasein. Aber auch bei mir, die ich meine Telefonnummer halt schon seit 35.000 Jahren nicht gewechselt habe und streckenweise halt auch Menschen meine Nummer vermutlich noch haben, mit denen ich schon seit vielen, vielen Jahren vielleicht auch gar keinen Kontakt mehr habe oder die mal irgendwo angegeben habe und man die dadurch, weißt du, für irgendwelche, als ich mit meiner alten Band noch Musik gemacht habe, stand die mal auf einer Visitenkarte oder da hatten wir so Kontakte. Und das heißt, es könnten theoretisch relativ viele Leute meine Nummer haben, die ich halt gar nicht auf dem Schirm habe, dass sie meine Nummer
genau
haben.
Genau, das meine ich. Ja. Und dann teilst du sowas total Privates.
Ja,
voll. Ich kriege ja auch so Sachen angezeigt von alten Arbeitskollegen, wo ich mir denke, denke ich mir auch, krass, wie sieht der denn jetzt aus, so nach 15 Jahren?
Ja,
klar,
ja.
Aber auch immer wieder so Erinnerungen, die ich eigentlich gar nicht will, ehrlich gesagt. Ich habe mir schon überlegt, ob ich manche Nummern lösche. So. Hm. Aber ich habe ganz viele bei WhatsApp, habe ich fast alles ausgestellt. Da kannst du ja stumm schalten.
Aber es gibt ja tatsächlich super viele, es gibt ja aber auch tatsächlich super viele Menschen, die gucken halt gar nicht in diese Statusmeldungen rein, weil sie es einfach nicht interessiert. Aber dafür bin ich ja auch einfach viel zu neugierig.
Das stimmt, weil ich bin ja, ich muss zugeben, es gibt Sprachnachrichten auf meinem Handy, die ich nie gehört habe.
Das finde ich auch faszinierend. Jedes Mal sage ich dir das wieder. Bin für sowas, um sowas nicht zu machen, nicht anzugucken, nicht anzuhören, bin ich einfach viel zu neugierig. Ich könnte nicht schlafen, weil ich einfach wissen wollen würde,
echt,
welche Informationen da drin stehen.
Ist mir wirklich egal. Es gibt diverse Nachrichten, auch in meinem E-Mail-Postfach, die ich nie gelesen habe, die drücke ich dann ganz schnell auf, damit sie mir nie wieder angezeigt werden. Und dann sind die da.
Du bist so ein krasser Typ, ey.
Weil das habe ich dann abgeschlossen, die Kommunikation. Da will ich nicht nochmal irgendwas aufmachen. Das interessiert mich dann einfach nicht mehr.
So. Ich habe ja tatsächlich ich schaff's häufig nicht mal auf Sachen, die mich wirklich richtig abfacken und wo ich mir denke, eigentlich musst du da richtig, richtig hart drauf scheißen, um es mal ganz deutlich zu sagen, nicht zu antworten, weil es ist so, das ist so irgendwie, ich habe da immer so dieses Gefühl, dass wenn sich jemand die Mühe macht, egal ob positiv oder negativ, mich zu kontaktieren, dann habe ich irgendwie eine Pflicht, darauf zu reagieren. So.
Und ich hab, wenn du schon dir die Mühe machst, mich zu stalken, ja, dann stalk ich zurück. Da kannst du aber mal Gift drauf nehmen. Sehr schön, Kathi. Wissen wir Bescheid.
Also Leute, wer Bock hat, antworte in der Regel immer.
Aber Kathi ist auch diejenige von uns, die da einfach ein bisschen sanfter ist in ihrer Kommunikation.
Ja, mich hat zum Beispiel neulich einfach eine Person aus einem früheren Teil meines Lebens angeschrieben mit so einer da ist sehr viel vorgefallen. Ich will das gar nicht im Detail erzählen. Auf jeden Fall bin ich nicht davon ausgegangen, dass da jemals wieder irgendein Kontakt hergestellt wird, weil für mich die Sache auch einfach durch war. Also ich habe da auch schon Ewigkeiten nicht mehr dran gedacht. Und dann hatte ich halt eine Nachricht, eine geschriebene
Nachricht. Ui. Ja. Ach, stimmt. Es gibt auch gesprochene Nachrichten. Ja. Stimmt.
Und die hat mich so aus dem Konzept gebracht, weil sie mich so geärgert hat, weil ich mir gedacht habe, also weil sie so lapidar war. Es war nicht mal so von wegen nochmal an dieses Thema angeknüpft, wo ich mir gedacht hätte, okay, da wäre eine Aufarbeitung vielleicht notwendig oder sinnvoll, so, sondern es war halt einfach nur so lapidar. Und ich habe mir gedacht, Alter, was? Und theoretisch hätte ich einfach nicht antworten sollen. Aber das habe ich nicht, ich konnte das nicht, bin dann in diese Diskussion gegangen und habe mir hinterher gedacht, ach, es war so dumm. Also man hätte es lassen müssen einfach, weil es hat so, hat gefühlt, also aus, na, ich meine, gut, es war schon okay, weil ich nochmal sehr deutlich dann, also weil ich dann tatsächlich sehr deutlich gesagt habe, dass ich kein Interesse mehr an diesem Kontakt und an dieser Kommunikation habe. Also es war dann für mich schon irgendwie noch ein konkreterer Abschluss. Aber man hätte es auch einfach so im Raum stehen lassen können. Es wäre gar nicht schlimm gewesen, über die Thematik nicht nochmal zu sprechen. Aber ich kann das einfach nicht.
Aber was mir jetzt dabei einfällt, ist, wir haben so viele Kontaktmöglichkeiten, ne? Und wir sind aber eine Gesellschaft, die einfach verkümmert sozial. Obwohl so viel möglich ist. Heute habe ich gelesen, war das im Spiegel, dass früher, als die Frauen schwanger, weil das ja nun auch immer so ein Thema ist, halt schwanger wurden, haben sie es ihren Männern per Brief an die Front geschickt. Und dann haben die das gelesen und haben vielleicht ihre Kinder das erste Mal mit 2 oder 3 gesehen, wenn die dann, ne, so. Das, und guck mal, was heute ist. Kaum bist du schwanger, tschuck, erzählst du es Millionen Menschen eigentlich. So, oder zeigst irgendwie, ne? Das machen ja diese ganzen Influencerinnen, ne? Die teilen ja nun alles irgendwie. Aber da kommen wir vielleicht im nächsten Stück nochmal dazu oder in diesem, mal gucken, weil das sozusagen auch noch mit meiner News verknüpft ist, dieses Thema. Ach, da können wir dieses Stück machen. Aber wollen wir erstmal nochmal Steady machen? Steady? Ja. Ihr kriegt demnächst, ihr, die neuen Steady-Menschen, kriegt ihr demnächst noch einen Brief von uns.
Ja, wir haben nämlich neue Steady-Menschen.
Ja, wir haben neue Steady-Menschen. Und
vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Und da gibt es dann ja noch ein paar Aufkleber, die schicken wir demnächst raus. Ich war ein bisschen zu faul in der letzten Zeit, muss ich zugeben. Man kann in diesem Lockdown auch echt ein bisschen verfaulen, halt, oder?
Solange man es nicht komplett vergisst.
Das ist stimmt. Doch schon, also es gibt es auf jeden Fall. Also aber wir würden uns natürlich, wir haben ja bald einen dritten Esser hier am Tisch.
wenn er nach mir kommt, dann wird das teuer.
Genau, und da wir ja dann auch weitermachen wollen nach der Pause und so, ne? Also verzagt nicht, unterstützt uns neu und weiter bei Steady, aber wir freuen uns echt jedes Mal, wenn da so, ja, wenn da so eine E-Mail kommt.
Wenn ich könnte, würde ich jedes Mal eine Flasche Sekt saufen, aber ich darf gerade nicht.
Ja, na, bald wieder. Also sehr viel Dank. Also ja. Und jetzt, die letzten Folgen wurden auch sehr oft gehört, warum auch immer.
Mega gut,
aber überdurchschnittlich oft irgendwie, wer weiß, wo sie es hin verteilt hat. Auf jeden Fall total schön.
Wir freuen uns. Wir sind in unserem kleinen persönlichen Podcast-Himmel angekommen.
Naja, könnte noch ein bisschen größer werden, der Himmel.
Ja, aber nach oben gibt es nie Grenzen, aber ich Ich freue mich. Also,
ich freue mich auch mega.
Weil es ist ja am Anfang immer so, dass Menschen, die einen privat kennen, sich natürlich dann auch dafür interessieren, was man so an der künstlerischen Front so macht. Und die sind natürlich dann auch die, die erstmal verbreiten und hauptsächlich hören und unterstützen. Und das ist total toll. Und wenn es jetzt nimmt es aber so Kreise und Formen an, wo man einfach weiß, dass das, was wir machen, irgendwie einen Mehrwert für Menschen hat, die auch uns privat nicht kennen. Also die jetzt nicht sagen, oh, mein Herz hängt an Kadi oder mein Herz hängt an Antje und deswegen unterstütze ich das, sondern die halt sagen, ey, da findet ganz guter Content statt und das ist unterstützenswert und da möchte ich mich gern zu äußern und wie auch immer. Also super, das ist wirklich was, was uns einfach auch darin bestätigt, dass das, was wir machen, nicht ganz so verkehrt ist und dass das für ein paar Menschen Relevanz hat und das ist toll.
Ja, ich, das hatten wir ja auch neulich schon mal in einem anderen Kontext, glaube ich, privat. Wir sind ja bei Facebook in so vielen Übergewichtsgruppen und oh Gott, was man da für Drama liest, also was für großes Drama ich dort schon gelesen habe, dann denke ich mir, okay, ich will hier wieder raus. Ich will, lasst mich hier raus, bitte. Und dann denke ich aber, ich würde so gerne den Podcast halt allen euch empfehlen, so um einfach, da geht's nicht darum, wir können euch nicht dazu, wir sind keine Zauberinnen und wir können euch nicht dünner machen, so dass, wenn ihr das wollt, müsst ihr das selber so. Wir scheitern ja da bei uns selber auch oft genug. Aber ich finde, irgendwie, was jeder tun kann, ist seine Sichtweise auf das Dicksein ändern. Ne? Und das würde ich so vielen dort wünschen. Ich finde so krass, wie krass es verknüpft ist. Dick gleich schlecht, gleich unattraktiv, gleich dududu, gleich dududu. Und zwar alles negativ. Und das
finde ich einfach wenig wert. So.
Wenig, ja, die Leute haben, oder die, egal auch ob Mann und Frau, das finde ich auch so spannend. Ne?
Obwohl tatsächlich sehr, sehr frauenlastig diese Gruppen auch sind.
Das stimmt, aber auch im Männerkontext habe ich das auch schon mitgekriegt, dass auch da das Selbstbewusstsein ganz gering ist und auch der Blick auf sich. Und dann finde ich es auch noch spannend, wenn dann so Vorher-Nachher-Bilder gepostet werden. Das würde ich gerne auch noch mal irgendwann mal mit mehr Menschen diskutieren. Wie schön du jetzt aussiehst.
Ja,
wie viel du abgenommen hast.
Aber guck mal, das habe ich ja damals bei der allerersten Folge mit Jasmin, habe ich das ja gesagt, dass mich die Reaktionen darauf richtig nerven, weil es halt, ich finde das, ich mag solche Fotos, weil ich halt weiß, was dahinter steckt, ne? Weil da steckt ja ein Haufen Schweiß, ein Haufen Energie, ganz viel Überwindung und auch ganz viel Freude und sowas, ne? Was geschafft zu haben, was man sich so lange vorgenommen hat, das steckt da ja alles dahinter. Aber diese Leistung wird ja mit solchen Kommentaren nie honoriert. Was honoriert wird, wird, du hast dich endlich gesellschaftsfähig gemacht. Das ist das.
Und wie schön du aussiehst. Ja. Und was ist mit der überschüssigen Haut? Das sind immer dieselben. Ja. Du könntest das eigentlich immer
und
irgendwie
aber einfach
austauschen.
Und das war ja das, was ich damals gesagt habe. Ich habe unter die Bilder, wenn Jasmin sowas gepostet hat, habe ich immer drunter geschrieben, ich finde so krass, was du geleistet hast, ne? Und ich finde, ich respektiere so sehr die Arbeit, die da drin steckt. Und aber sie ist aber vorher ein schöner Mensch gewesen und ein wertvoller Mensch. Und
ja, aber
es ist so, das ist wirklich, das ärgert mich in der Tiefe meiner Seele, dass das nicht so gesehen werden kann, sondern dass immer nur dieses optische Ding eine Rolle spielt und die Bewertung über genau diese Maßstäbe, fürchterlich.
Aber es gibt auch nochmal eine Bewertung zur Gesundheit hin oder zur Konformität. Ne? Endlich passt du in Klamotten, endlich kannst du an dieser leistungsfähigen Gesellschaft teilnehmen. Ne? So. Und es ist schon krass, was in diesen Gruppen abgeht, muss ich mal sagen. Ich wäre ohne den Podcast nicht in diesen Gruppen, muss ich auch gestehen, so, weil ich schon merke, ich habe so ein bisschen, das ist ein bisschen wie wenn man einen Unfall sieht. Man guckt halt hin, ne? So, aber eigentlich wäre es klüger, einfach irgendwie nicht hinzugucken.
Ich wünsche mir halt tatsächlich, dass Leute, die sich da so quälen mit, einfach mal sich ein paar Stunden Zeit nehmen und wirklich mal in den Podcast hören. Ich meine, vielleicht ist es auch für manche Menschen nichts, aber zumindest, dass sie mal begreifen, dass man diese Dinge, also dass es eben nicht nur diese Sicht der Dinge gibt, sondern dass es eben auch dicke Menschen gibt, die das halt gar nicht als den krassen Lebensmittelpunkt sehen, ne? Hm. Also die schon sehen, dass es ein Thema ist, weil so ist es ja bei uns, ist ja auch unser Thema, sonst würden wir den Podcast nicht machen. Aber dass das nicht...
Aber es ist nicht der Nabel unseres Lebens, so würde ich es bezeichnen.
Ja.
Gestern habe ich auch kurz gesagt, als ich mit meinem Freund telefonierte, ich freue mich jetzt auf die Pause, weil dann kann ich mich halt auch jetzt mal wieder um meine Themen kümmern, um meine Fotografie, um meine Kunst, wo ich jetzt hin will, was ich für neue Sachen machen werde, für neue Workshops, so. Ne, weil es ist ja schon in der Zeit, wo wir Podcast machen, steht der ja auch, ist der elementar immer da, so. Und dann ist man auch thematisch immer so in dem Thema drin. Mhm. Ne? Deswegen sind ja auch, glaube ich, die Pausen so oder so ganz wichtig.
Mhm.
Ne? Dass man wieder so zu seinen Themen auch findet, die wir ja alle beide haben, in andere Richtungen. Und ich habe aber das Gefühl, bei den Menschen in diesen Gruppen, wo es auch um Übergewicht geht, ist übrigens bei anderen Themen auch so.
Absolut.
Geht es nur darum. Nur. Mhm. Kein anderes Thema spielt mehr eine Rolle. Und das finde ich krass. Also das macht mich auch ein bisschen fertig, ehrlich gesagt. Aber gut. Wir sind abgekommen von Steady. Also, liebe Leute.
Leicht.
Ganz leicht. Bitte unterstützt uns.
Ja.
Machen wir erst News oder erst Leserpost? Wie haben wir das sonst gemacht?
No, eigentlich haben wir immer erst die Leserpost gemacht.
Na, dann machen wir doch das lieber. Die Leberpost. Oh, ja, ich hatte heute eine...
Das war ein Freudscher.
Ich hatte jetzt 4 Tage hintereinander Leber. Sagt die
Sehr
Frau,
lecker übrigens.
Ja, sagt die Frau, die kein Fleisch isst eigentlich. Aber Leber ist ja kein Fleisch. Nein, Quatsch. Aber ich hatte so viel gekauft, dass ich jetzt 4 Tage hintereinander Leber essen musste.
Wir haben doch gesagt, alles, man darf alles. Dogmatisch sein ist immer, glaube ich, die schwierigste.
Ich hatte halt mega Hyper auf Leber und habe ich gedacht, okay, Weihnachtsfest, nicht zu Hause, muss ich mir das jetzt immer selber machen. Hab dann gleich Kathi mitbekocht, aber habe so viel gekocht, dass ich 4 Tage lang jetzt Leber essen durfte. Und jetzt habe ich genug.
Ja, jetzt so. Erstmal wieder bis nächstes Jahr Weihnachten.
Voll.
Wieder jetzt fleischfrei.
Fleischlos. Aber News, Quatsch, Leserpost.
Ja, das schließt nämlich auch schön an das Thema an, quasi, dass wir sagen, dass wir, also dass ich gesagt habe, dass es Kreise zieht zu Menschen, die uns nicht persönlich kennen, aber die trotzdem unseren Podcast hören und sich bemüßigt fühlen, mit uns dadurch in Kontakt zu treten und uns zu reflektieren, was unsere Arbeit so mit ihnen macht. Deswegen haben wir da eine sehr, sehr schöne Nachricht gekriegt von der Christina. Ich lese sie einfach wie immer einmal vor und später quatschen wir mal kurz 2 Sekunden. Wer uns weiß, kennt, weiß, dass das eine Lüge war. Gut, ich lese erstmal. Ihr lieben antipösen Stückchen, zunächst einmal möchte ich mich bedanken für den wunderbaren Podcast, der inzwischen fest zu meinem Wochenendritual gehört. Als auch bei dir, Antje, für deine herausragende Kunst, die ich schon länger verfolge. Eben habe ich das aktuelle Stück gehört und bin bei der Frage, bleibe ich für immer adipös, egal wie sich mein Körper äußerlich verändert, hängen geblieben. Meine Gedanken dazu wollte ich gern mit euch teilen. Spontan wollte ich innerlich zuerst mit Nein antworten, da ich die körperliche Erscheinung auch eher als einen veränderlichen Zustand betrachten würde. Wenn ich dann allerdings über mich persönlich nachdenke, muss ich sagen, dass genau das, nämlich das ewige innere Dicksein, auf mich zutrifft. Und zwar mehr oder weniger unabhängig von meinem Gewicht. Ich war eigentlich nie adipös, aber schon als Kind immer dicker als die anderen Kinder, was sich so auch bis ins Erwachsenenalter weiterentwickelte. Ich bin als Kind aufgewachsen mit dem Gefühl, dass mein Körper nicht richtig ist, wie er ist. Dass er weniger wert ist und ich damit vielleicht auch weniger wert bin als andere Kinder. Dass mit mir etwas nicht stimmt und ich irgendwie auch selbst schuld daran bin, etwas verändern müsste. Abnehmen. Irgendwann in den Mitte 20ern habe ich dann abgenommen, langsam und über Jahre etwa 20 Kilogramm. Ich bin seitdem laut BMI normalgewichtig, meist knapp an der Grenze zu leichtem Übergewicht. Mein inneres Bild von mir selbst hat sich allerdings kaum verändert. Mein dickes Selbstbild ist so tief in mir verankert, dass ich mich nach wie vor auch eher dick fühle und oft überrascht davon bin zu hören, wie andere Menschen mich von außen wahrnehmen. Ich denke, dass sich das eigene Körperbild früher entwickelt und später schwer wirklich tiefgreifend verändert. Obwohl ich bereits viel an mir gearbeitet habe und auch selbst Psychologin bin, habe ich noch immer große Schwierigkeiten damit, meinen Körper zu akzeptieren oder so anzunehmen, wie er ist, bin eigentlich fast immer unzufrieden und habe das Gefühl, ihn unbedingt verändern zu müssen, ihn einem normativen Ideal angleichen und perfektionieren zu müssen. Ich bin eigentlich in einem ständigen inneren Kampf mit mir, was meinen Körper, mein Gewicht und mein Essverhalten angeht. Ich fühle mich daher immer irgendwie verbunden und identifiziert mit anderen übergewichtigen Menschen, sozusagen als Teil der dicken Gemeinschaft. Ich würde das Verhältnis zu meinem Körper gern verändern, ihn ohne Bewertung mit wohlwollenden und liebenden Augen betrachten, so wie ich auch andere Menschen betrachten kann. Euch zuzuhören hilft mir ein bisschen dabei. Ich habe das Gefühl, dass es noch ein sehr weiter Weg ist, bis sich in der Gesellschaft wirklich etwas verändert und wertfrei auf unterschiedliche Körper geblickt werden kann. Danke, danke, dass ihr dazu beitragt und so offen über diese Themen sprecht. Ich denke wirklich, dass das viele Hörende bestärkt und ganz viel anstößt. Viele liebe Grüße aus Berlin, Christina.
Oh.
Schön.
Ja.
Wirklich schön. Und ich habe da in dem Zuge der Nachricht auch nochmal drüber nachgedacht und kenne das. Also das ist ja dieses Phänomen, dass man, wenn man sich Bilder, also bei mir ist es halt der umgekehrte Fall, war als Kind immer relativ normalgewichtig, würde ich so aus jetziger Warte sagen. Und wenn ich mir jetzt die Bilder angucke von früher, als ich Kind war, denke ich mir immer, du warst echt normal. Du warst nicht ab von irgendeiner Norm. Aber ich weiß, dass ich mich als Kind immer dick gefühlt habe.
Weil dir dein Umfeld das gespiegelt hat, oder?
Ja, ja, ja.
Muss ja einen Grund haben.
In erster Linie die Familie halt, ne? Also,
war ja bei mir ähnlich.
Wie sie das gesagt hat, ich war halt quasi immer an so einer Grenze, so zwischen normalgewichtig und knapp übergewichtig, also immer so ein bisschen mehr als die anderen. Halt kein Ballerina-Typ. Und noch dazu, lache nicht.
Ich war kein Du warst kein Ballerina-Typ.
Nein.
Das ist aber schwer vorstellbar.
Ich war immer eher so der kleine Elefant.
Die dicke Ballerina.
Bei der Sendung mit der Maus wäre ich immer der blaue kleine Elefant gewesen.
Aber der ist voll viel süßer als die Maus.
Ja, ich finde auch. Aber genau, das ist halt so. Das ist halt so verrückt, dass man dieses Bild im Kopf hat von sich, was häufig echt nicht realistisch ist. Also was auch von anderen Leuten also ganz anders gespiegelt wird, als man das selber auch im eigenen Spiegel sieht.
Ja, bei mir ist das ja nicht so, gar nicht irgendwie. Weil ich glaube, ich koppel meine Schönheit, sag ich mal, weil ein anderer Begriff, man könnte auch Äußerlichkeit sagen, aber Schönheit impliziert ja gleich, dass ich es auch gut finde, ne? So.
Mhm.
Nicht an meinem Körpergewicht.
Das ist ja grundsätzlich bei mir auch so, aber trotzdem hat man ja immer so eine, also ich würde die Bewertung meines Selbst und auch die Wahrnehmung von mir, also gerade in der heutigen Zeit habe ich ja auch im letzten Stück gesagt, niemals mit diesem rein äußerlichen Bild von mir, also wenn mich jemand fragt, wie ich mich beschreiben würde, würde ich niemals als erstes sagen, ich bin ein dicker Mensch, weil das halt für mich in meiner Bewertung meiner selbst so unglaublich wenig eine Rolle spielt, ja? Weil ich glaube, andere Dinge an mir sind so viel wichtiger und so viel mehr erwähnenswerter.
Ja, aber auch. Das haben wir ja schon oft gesagt, aber ich glaube, sie meint halt auch nochmal was anderes, ne? Das ist sozusagen ja, ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, immer dickes Thema, schon als Kind, so dick sein als Thema, auch in der Familie, bleibt halt immer, glaube ich. Also weißt du, Kathi kämpft mit ihrem Mikro, was sich immer so ein bisschen abseilt.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt hast du es festgemacht. Ja. Ich glaube wirklich, dass Menschen so Lebensthemen haben. Weißt du? Ob es jetzt Transsexualität sei oder Homosexualität oder Körperwahrnehmung oder was es noch alles so gibt. Und ich glaube, diese Themen bleiben lebenslänglich. Auch wenn sich da Zustände vielleicht verändern. Weißt du, wie ich meine? So? Hm.
Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich auch. Ich glaube, es wird dieses Körperthema, einfach weil es für uns immer so eine große Rolle gespielt hat, auch in der Entwicklung, dass es immer Thema bleiben wird.
Hm. Aber das kann sich, das Thema, wie es halt ist, kann sich halt transformieren. Für mich war es, bis ich den Podcast gemacht habe, eher ein theoretisch-philosophisches Thema. Und auf einmal wird es so zu so einem realen Thema, dass ich mich über Kalorien irgendwie und über BMI und weiß ich immer noch nicht so richtig die Werte, aber ne, dass es sozusagen irgendwie sich verschiebt, dass diese Wissenstransformation sozusagen, ne? Vorher war es eher sowas irgendwie, warum bin ich anders? So, diese Fragen stellen sich ja manchmal.
Ja, auch, ne? Die Wahrnehmung für mich ist anders, ne? Also ich hatte einen ganz großen Stress damit, mir auch einzugestehen, dass ich manchmal schon gern dünner wäre, ne? Also weil das ja auch so ein politisches Statement ist, weil ich halt immer gesagt habe, ja, warum will ich denn dünner sein? Dünner will ich sein, damit ich es einfacher habe im Leben. Dünner will ich nicht sein, weil ich mich dann irgendwie wertvoller fühle, sondern weil ich das Gefühl habe, wenn ich einfach die 40 Kilo weniger wiegen würde, hätte ich viel weniger zu kämpfen, weil mich dann von außen nicht mehr so viele Leute wegen genau diesem Thema permanent nerven so, ja, das, oder mich drauf ansprechen. Und dann war aber immer das, dass ich gesagt habe, genau aus dem Grund will ich halt aber auch nicht abnehmen, weil dann habe ich aufgegeben. Also dann habe ich mein politisches Ideal, was deswegen ist der Körper politisch, ist das ein Statement, macht man das auch ein Stück weit einfach, um seine eigenen Werte kundzutun. Und ich habe gesagt, ich lasse mich von euch nicht kleinkriegen. Egal, wie sehr ihr mich mobbt, egal, wie sehr ihr mir immer wieder vermittelt, dass ich nicht normal bin, egal, wie sehr ihr mir sagt, dass ich in diese Gesellschaft nicht passe, ich werde euch beweisen, dass ich es auch durch meinen Charakter, durch meine eigenen Werte, die für mich wichtiger sind, dass ich es trotzdem irgendwo hinschaffe, dass ich, und das war aber immer das Ding, dass ich gesagt habe, ich nehme mir damit aber auch die Möglichkeit, meinen Körper gesund zu machen, weil ich halt sage, ich kann gar nicht abnehmen, weil ich dann falsche Signale sende.
Ja, aber das ist ja auch wieder, so eine Sichtweise, ne? Also ist ein dicker Körper immer gleich ungesund. Ja, da kommen wir nachher auch nochmal drauf.
Aber ich meine, du weißt ja, dass ich an der einen oder anderen Stelle schon halt auch merke, dass mir das Übergewicht.
Ja, aber das ist ja bei mir auch so. Aber das hat ja ganz viele Gründe. Das liegt am Alter, ne? Das liegt.
Bin ich alt.
Stimmt, du bist alterslos, ich vergesse das immer. Ja. Verdammt. Ne, das liegt daran, was man mit seinem Körper veranstaltet und so weiter. Klar. Und so fort. Ne? Und das ist ja auch so, das haben wir nun wirklich oft besprochen, ne? Dass es an irgendeiner Stelle einfach schwierig ist, mit einem dicken Körper durch die Welt zu gehen, weil dann halt die Knochen wehtun. Aber ich glaube, darum geht's halt nicht.
Nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass dieser Podcast und die Beschäftigung mit diesem Thema für mich eben auch ein Stück weit dieses Dilemma aufgelöst hat, weil in meinem Kopf jetzt weiß ich, dass dieses Thema, selbst wenn ich diese 40 Kilo irgendwann mal verliere, was ich mir jetzt nicht mehr verbiete, aus so einem moralischen Standpunkt, sondern halt sage, okay, wenn es mir gelingt, das zu tun, in einem Rahmen, der mich nicht einschränkt oder mich nicht unglücklich macht, dann kann das passieren und trotzdem kann ich für diese moralisch und menschlichen Werte einstehen, ohne dass das unglaubwürdig wirkt. So. Und das macht diese Beschäftigung mit diesem Thema halt so krass mit mir. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass so viel mehr Leute einfach das, was wir hier an Gelaber von uns geben, einfach auch so zum Anlass nehmen, mal also zu überprüfen, warum sie manche Dinge tun oder halt auch nicht tun. Ne?
Ja, oder warum bin ich unzufrieden? Ich war mir immer sicher, dass das nicht mit dem Gewicht zusammenhängt. Ne? Mhm. Klar, mit 16 und, weiß ich nicht, mit 16 war das auf jeden Fall noch so. Weil da ist man ja noch nicht reflektiert genug und übernimmt ja sozusagen Denkstrukturen deiner Umgebung. Und das war natürlich bei mir auch so. Aber 10 Jahre später mit 26 habe ich nicht mehr so gedacht, ne? Weil da war ich selbst reflektiert, ne? So. Und ich muss noch mal, und ich glaube, wir sollten diese Diskussion noch mal anstoßen, weil ich finde wirklich am spannendsten an dieser Frage bin ich, wenn ich mich von 180 Kilo auf 80 Kilo transformiert habe, bin ich dann immer noch adipös? Das würde mich wirklich auch interessieren. Ne? Weil ich kann mir das für mich nicht anders vorstellen. Egal, wie mein Körper nach außen aussieht, ich würde mich immer irgendwie als Mensch beschreiben, der ein Lebensthema auch der Körper ist, weißt du? So. Mhm. Was jetzt auch immer noch dazugehört, das Essen oder, keine Ahnung, das Anderssein oder so. Ich kann mir für mich nicht vorstellen, dass sich das Thema auflöst, dass ich jetzt irgendwie 80 Nein, Kilo
das
abnehme.
Das Thema löst sich, glaube ich, nicht so auf, aber ich glaube, dass man anders drauf guckt vielleicht. Also du wirst, ich glaube, dass wir beide und ich glaube auch, dass eigentlich kein Mensch, der auch diese Stigmatisierung als Dicker erlebt hat, das jemals vergessen kann. Und auch Antje hüpft hier ganz fröhlich auf ihrem PC-Ball rum. Das ist sehr angenehm, das zu beobachten.
Du kannst dich schon mal dran gewöhnen, wie das ist mit Kind.
Ja.
Ich mache jetzt mal das Kind.
Sehr schön. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass sich das Thema auflöst, aber ich glaube, man kann damit irgendwann vielleicht wohlwollender umgehen. Weiß nicht.
Ja, aber das habe ich, seitdem ich ja mich auch so oft fotografiere, habe ich das gar nicht mehr. Gestern habe ich mich ja fotografieren lassen und habe immer gesagt, oh, wie schön ich bin.
So. Ich habe mich ja auch fotografieren lassen, vor nicht allzu langer Zeit.
Und das auch gedacht, wie schön ich bin.
Von einer mir bekannten Star-Fotografin.
Wer das wohl sein können. Und fandst du dich auch schön?
Oh, ich liebe diese Fotos. Hm. Wirklich, ich liebe sie so sehr. Hm.
Aber so ging es mir gestern auch und dann habe ich gedacht, oh, ich muss doch gar nicht abnehmen. Warum denn? Und dann bin ich nach Hause gelaufen und habe mein Knie gespürt und habe gedacht, na, deswegen, das war der Grund. Ah, ich weiß.
Kleiner Reminder.
Hallo, Antje, ich find's dein kaputtes Knie. Ah, okay. So, und dann denke ich mir, okay, aber das ist ja auch eine Challenge sozusagen. Ne? Ich habe jetzt lange mit dem Gewicht gelebt und bin da sozusagen ästhetisch auch gar nicht unglücklich drum und auch künstlerisch nicht. Und jetzt ist halt die Challenge, da so ein bisschen von wegzukommen. Wie auch immer das passieren soll, darüber bin ich mir noch nicht im Klaren. So, wie das so. Also Hüpfen auf dem PC-Ball nützt jetzt, glaube ich, nichts. So.
Ja, aber du machst ja, also ich meine, du bist ja schon auf einem Weg, der...
Ja, aber... Ich meine nur, ne, es gibt immer verschiedene Gründe, warum man dann sozusagen das nicht mehr sein kann, was man ist. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen halt, ne? So. Mhm. Und ich meine, du kannst auch mit über 40 halt nicht mehr so viel saufen wie früher. Ist ja genau dasselbe. Halt, weißt du? So. Und ja, und dann muss man das halt ein bisschen anpassen. Aber glaube ich, trotzdem gehört man weiterhin zu der, was haben wir gesagt, Gemeinschaft? Nee, wie war das?
Dicke Gemeinschaft.
Die zur dicken Gemeinschaft.
Aber wir hatten noch, was hatten wir denn neulich mit...
War das nicht auch Gemeinschaft?
Nee, das war nicht, das war Kollektiv.
Ach ja, das dicke Kollektiv.
Das dicke genau. Kollektiv, als das war in den Mona-Folgen.
Nee, mit Radio Blau war das.
Ach ja, stimmt.
Ja.
Stimmt.
Ja.
Ja. Ich komme schon ganz durcheinander, merkst du.
Aber ich würde dann gleich mal mit der News anschließen,
ja.
Weil die sozusagen thematisch da mega gut reinpasst.
Erstmal nochmal, Christina, vielen, vielen Dank. Du hast unseren Tag unglaublich erhellt mit dieser Nachricht. Ich habe mich wirklich gefreut.
Und liebe Leute, lasst uns bitte, bitte teilhaben an euren Gefühlen und Dingen, auch vielleicht konträren Sachen zu dem, was wir so sagen. Kathi freut sich so unglaublich über Post. Das glaubt ihr gar nicht. Sie ist wie ein kleines Kind, das finde ich so schön. Ich habe eine News mitgebracht. Kathi habe ich die schon vor einer Woche geschickt und wir haben darüber auch schon mal ein bisschen geredet. Aber jetzt für euch. Da geht es um das entgegengesetzte Körperbild, nämlich zu dünn zu sein. Und zwar ist das auch auf vielen sozialen Medien und so erschienen, dass eine Influencerin, sag ich mal, ich weiß halt immer gar nicht, was so richtig der Begriff ist. Jeder, der über 50.000 Follower hat oder so, also irgendwie könnten wir auch sagen, wir sind auch Influencer. So.
Bitte nicht.
Bitte nicht, das stimmt. Also was genau eine Influencerin ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist eine Influencerin an Magersucht gestorben. Und es war ein relativ großes Thema anscheinend. Ich habe es dann bei der Zeit, glaube ich, gesehen oder bei jetzt.de oder so, was ja auch zur Zeit, oder gehört das zur Zeit? Ich weiß gar nicht, wo das hingehört. Dann gibt es den Artikel, den wir verlinken werden. Ich will ja jetzt auch gar nicht, ich will gar nichts vorlesen. Ich will nur kurz darüber erzählen. Den Artikel könnt ihr euch selber durchlesen, finde ich. Also da ist dieses Mädchen, Josi, und die war, wie viel alt waren die? 24, 25, irgend sowas?
Meine 26, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, ich habe das hier auch alles stehen, aber eigentlich möchte ich jetzt, wir haben schon genug gelesen, ich will das jetzt gar nicht vorlesen, verlinken wir alles in den Shownotes, könnt ihr selber lesen. Die ist kurz vor Weihnachten gestorben. Und das so ein bisschen crazyste daran ist, dass sie vorher noch für Funk in der ARD ein Interview gegeben hat. Und eigentlich ja auch bei dem Interview gesagt hat, sie möchte nicht zu den Mädchen gehören, die an Magersucht sterben. Und dann irgendwie zwei Wochen später ist sie tot. Also das war, als wenn sie es ein bisschen heraufbeschworen hat, ne?
Es ist vor allem so wahnsinnig gewesen, weil sie so, also sie hat quasi nochmal versucht, ihre Reichweite und alles, was, also um zu sensibilisieren, dass diese Krankheit eben auch in den Tod führen kann. Es, so im Nachhinein hat sich so angefühlt, als hätte sie geahnt.
Ja. Aber muss auch so gewesen sein, weil es gibt halt, wie gesagt, es gibt dieses, also es gibt den Instagram-Account, es gibt dieses Video auf der ARD, wo der Leroy ne, irgendwie sie interviewt hat.
Leroy will's wissen, heißt der YouTube-Channel,
genau.
Falls das irgendjemand.
Und dann gibt es zusätzlich noch ein Interview mit ihren Eltern. Also man kann sich da wirklich sehr umfangreich zu informieren und kriegt, finde ich, auch dadurch dann ein rundes Bild. Ich glaube, wenn man zum Beispiel nur das Interview oder nur Instagram und so, dann, also ich finde, das haben die von der ARD richtig toll gemacht, muss man mal sagen, dass sie es so rundum und dass sie sich auch mit den Eltern sehr, sehr engmaschig abgesprochen haben, was wird überhaupt gepostet und so, fand ich super. Mhm. Ja, und was auch sozusagen eingeblendet wird an Nummern und so. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand es, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Das steht auch nochmal in dem jetzt.de-Artikel, da ordnet eine Psychologin das nochmal ein bisschen ein. Letztendlich war ja für Josi schon die Selbstdarstellung ihr Weg, ne? Mhm. Sozusagen. Also sie hat davon gelebt, dass sie Fotos von sich gemacht hat und die sozusagen gepostet hat und ihre Hülle war sozusagen ihr Werkzeug, ne? Wie das ja übrigens bei Influencerinnen so ist, deswegen können wir ja gar keine sein. Bei uns ist ja der Intellekt unser Werkzeug. Oder?
Aber unser Körper ist unser Thema. Und das dementsprechend stimmt. Machen wir ihn auch zu unserem Werkzeug. Also
ja, das stimmt, aber irgendwie die sozusagen halten ja nur, also da ist ja nicht wichtig der Inhalt, der da rüberkommt, sondern es spielt ja erstmal nur die Rolle, was zu sehen ist. Ne? Es ist ja ein, Instagram ist ja ein Medium, was erstmal über den Blick geht.
Oder? Aber bedienen wir auch mit unseren Fotos.
Mit welchen Fotos? Die wir zum Podcast posten. Ja, aber das ist ja nur ein zusätzliches Ding. Das erste Foto ist immer, wie unser Titel ist. Ja, also da bin ich nicht mit einverstanden. Ah. Die Fotos unterstützen, das ist ja geil. Ich meine, wir können da tatsächlich das Thema Influencer nochmal aufmachen. Also indem wir uns vielleicht auch nochmal darüber informieren, was ist denn das eigentlich? Hm. Weil ich kann das jetzt, man hört diesen Begriff immer, aber was das jetzt genau ist,
also weiß ich halt auch nicht. Also wir möchten zumindest, also ich würde behaupten, wir möchten Menschen schon influenzen, aber zu diesem Thema, was uns wichtig ist. Und ich glaube, dass der Influencer-Begriff, der so grundsätzlich in Social Media etabliert ist, auf einer viel kommerzielleren Ebene funktioniert. Also da geht es ja darum, dass Menschen, die irgendwie einen gewissen Grad an Öffentlichkeit und Interesse von anderen Menschen erreicht haben, ihre Influenzen nutzen, um Dinge zu vermarkten, aber, über Werbung aber, und sowas.
Aber der Großteil dieser Menschen ist ja über die Hülle definiert. Mhm. Gibt auch andere, glaube ich, ne? Also ein paar. Ne, Rezo ist ja, glaube ich, auch ein Influencer. Mhm. Da ging es ja schon auch um Musik und Inhalte oder irgendwie Computerspiele. Sowas gibt es ja, glaube ich, auch.
Ja.
Aber das, was man so an der Frauenfront erlebt, ist schon sehr auf Hülle und Körper bedacht. Wo ich eigentlich so ein bisschen hin wollte, bei der Josi, war halt ja, dass sie sozusagen, es steht in dem Artikel, sie ist magersüchtig geworden, bevor es überhaupt Instagram gab. Aber sie hat das ja dann bei Instagram auch bedient, sozusagen. Ne? Mhm. Und das Skurrilste an der ganzen Geschichte fand ich, dass sie ja dann super viel abgenommen hat und auch wirklich, also auch bei diesem Interview sehr, sehr dünnes schon, das auch nochmal zur Schau stellt. Also sie macht ja nochmal ihren Pullover hoch und sagt, hier, so sehe ich wirklich aus. Ne, fand ich auch so einen Moment, wo ich dachte, oh krass, okay, gut.
Aber den habe ich irgendwie verstanden.
Den habe ich auch verstanden, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich dachte nur so, okay, ich habe das dann auch schon ein paar Mal live gesehen, das hat mich jetzt, aber dass sie das für sich so, weil ich gedacht habe, auf der anderen Seite sagt sie, sie ist so stolz auf ihre Brüste, die aber einfach OP-Brüste sind, ne? Die sie sich durch das Abnehmen, irgendwie hat sie so gar keine Brust entwickelt und hat gesagt, okay, aber Brüste möchte ich haben und das ist mir total wichtig. Und dann ist da ein Skelett mit Brüsten letztendlich, ne? So.
Ihre eigenen Worte übrigens.
Ja, ist das stimmt.
Also das, sonst könnte man das, also das ist ja schon, ja, sind harte Worte, aber
sie spricht auch sehr hart, aber das fand ich gut tatsächlich irgendwie, ne? Dass sie da auch nicht so sich in Schutz genommen hat bei dem Interview zumindest. Mhm. Ich habe jetzt den Instagram-Account wirklich nicht so krass durchgeguckt halt. Ich empfand das Interview so ein bisschen als Hilfeschrei. Mhm. So. Und dieses, okay, ich will das so nicht mehr. Ich will auch nicht so aussehen.
Und trotzdem hat sie auch über das Interview nie einen anderen Weg gefunden, sich zu bewerten, als über, also das war so das, was bei mir als ganz großes Ausrufezeichen, nachdem ich das geguckt habe, hängen geblieben ist, dass ich so dieses Gefühl hatte, sie reflektiert das schon und sie begreift es, dass das nicht gut ist und sie kommt aus dem Muster, sich auch selber immer wieder nur über diesen Körper zu definieren, nicht raus. Mhm. So. Das fand ich, das hat mich schlimm betroffen gemacht. Also es war, ich war hinterher so ein bisschen wie, boah, krass. Also das ist auch so ein bisschen unfallmäßig gewesen, dass ich mir gedacht habe, krass, eigentlich ist das ein echt hartes Thema. Und andererseits war es dann aber so, dass ich gedacht habe, das ist so krass zu sehen, wie man in Mustern gefangen sein kann.
Was ich spannend bei dem Jetzt.de-Artikel wirklich finde, ist, dass die Psychologin, die das da einordnet, sagt, weil das sagt Josi ja selbst, sie wurde gemobbt in der Schule. Und dass die Psychologin aber sagt, dass Mobbing von außen, also sozusagen aus dem nicht Inner Circle, meistens nicht ausreicht, um magersüchtig zu werden. Weil da geht's, also bei Magersucht geht's ganz stark um Kontrolle und weniger um das Körperbild. Und dass bei der Magersucht dann doch oft Inner Circle Dinge zusätzlich sein müssen. Kann sein, dass nochmal Mobbing dazu kam, ne? Aber das wie bei fast allen Süchten wahrscheinlich schon ein tieferer Riss irgendwie, ne? Weil das fand ich bei dem Interview mit den Eltern so spannend. Die suchen sich natürlich Erklärungen. Ne? Und die nehmen natürlich die leichteste Erklärung, die Josi auch selber bietet. Sie wurde halt gemobbt als Kind, weil sie Pausbacken hatte. Mhm. Und da sagt die Psychologin eindeutig, das kann nicht der Grund gewesen sein. Und das finde ich nochmal spannend.
Vielleicht nicht der einzige zumindest.
Das meine ich, genau. Das ist nicht ein zu starker, also ein äußeres Selbstbild ist bei Magersucht nicht oft der Ausschlag, sondern dieser Zwang, diese Kontrolle, diese Selbstbeherrschung, ich kann etwas, was ihr nicht könnt. Ne, Magersucht ist ganz oft eine Bestrafung für das Umfeld.
Aber das habe ich auch in diesem Interview so rausgehört ein Stück, ne, weil sie, also sie hat ja ihren Eltern überhaupt keinen Vorwurf gemacht. Also sie hat ja immer gesagt, dass sie ihre Eltern unglaublich liebt und dass sie da auch Halt findet. Und ich glaube auch nicht, dass das notwendig ist, dass man das auch nicht, dass das eine Absicht von Eltern war. Also ich das würde ich das immer nicht. Bei mir, also aus meinem privaten Umfeld halt auch so sehen. Ich glaube, dass meine Eltern mir nie irgendwas Böses oder absichtlich was Böses wollten in dem ein oder anderen Fehlverhalten, was ich dann am Ende festgestellt hätte. Ne? Ich glaube, solche Sachen passieren in erster Linie entweder aus Nichtwissen oder aus Liebe tatsächlich, weil das, wenn sie hat ja die Situation geschildert, dass sie auch durch dieses Mobbing quasi dann sich überlegt hat, sie müsste schon ein bisschen darauf achten, dass sie nicht zu dick wird und zu ihrer Mutter gegangen ist und sie darauf angesprochen hat, dass sie nicht zu viel werden will, auch nicht zu viel essen will. Mhm. Und die Mutter hat reagiert mit, na gut, dann gibt's jetzt halt zum Abendbrot nur noch eins und keine zwei Spiegeleier mehr. Mhm. Ne? Ich meine, die Mutter hätte auch reagieren können, um jetzt zu sagen, na, was ist denn passiert und du bist gut so, wie du bist. Aber natürlich hat die Mutter erstmal instinktiv auf den Wunsch ihrer Tochter reagiert und zwar positiv. Und das kann man ja erstmal keinem Elternteil irgendwie vorwerfen. So. Und grundsätzlich, weil man ja auch rückwirkend betrachtet, immer die Konsequenzen schon kennt und sagt, man hätte eventuell anders handeln müssen, aber die Konsequenz kennst du ja in der Situation, wo sie passiert hat, einfach nicht.
Also ich muss sagen, ich fand das schon stark, dass die Eltern Bezug aufnehmen, weil die Tochter ja sozusagen so ein großes Followertum hatte und die Leute natürlich bei so einem Thema antworten wollen. Mhm. Ne? Das ist ja klar. Mhm. So, ne? Das fand ich schon toll, weil wahrscheinlich hätten sich nicht viele Eltern da hingesetzt. Vor allen Dingen in dieser sehr frischen Trauer. Ich meine, das ist nicht mal...
Ja, ja.
Das ist ja kurz vor Jahresende passiert irgendwie. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite sind natürlich dann so tausend Fragen, ne? Wie privat ist so eine Geschichte? Aber sie war ja nicht privat halt, ne? Und dann noch dieses, dann auch die ARD hat ja lange gezögert, ob sie praktisch dieses Interview rausbringt und so. Und ich fand das gut, dass sie es machen. Und sozusagen auch, ich meine, ich kann schon einige Zuschauer hören, die dann sagen, muss so jemand sich zeigen? So wie bei dicken Menschen eben auch. Genau das muss halt so sein. Jeder sollte gezeigt werden und vielleicht auch an seinem größten Tiefpunkt im Leben. Ja?
Ja.
So, sie hat ja selber gesagt, dass sie den erreicht hat und dass sie da weg möchte. Ne? Und dann darf es halt auch wehtun, das anzugucken oder das anzuhören, was sie sagt. Ich fand viel, viel krasser, das zu hören, was sie gesagt hat. Ne? Das Körperbild hat mich jetzt nicht wirklich erschreckt. So. Und also es ist wirklich, wer Zeit hat, sich das mal alles anzuhören und durchzulesen und spannende Geschichte, traurige Geschichte auch. Aber es ist
ich finde es so spannend, dieses Thema auch mit den Eltern, weil ich habe jetzt witzigerweise, ich glaube heute Morgen oder gestern Morgen, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, einen Artikel gelesen aus der Zeit, glaube ich, wo es um Erziehungsmethoden, ich meine, das ist gerade mein Thema und Kinder kriegen und so, ne? Aber da ging es um die Erziehungsratgeberin Hahara oder so aus Nazi-Zeiten, also aus Hitlers Periode, wo aus quasi.
Hitlers Periode. Ach, die berühmte Hitler-Periode.
Wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht? Okay, ja.
Naja, da ging es aber darum, was das damals, um quasi einen guten Soldaten zu züchten, ne, quasi als Erziehungstipps oder beziehungsweise als der Erziehungsratgeber immer so eine Entkopplung und Entbindung von Eltern und von der Mutter gerade auch so war. Und dass sich das jetzt über Generationen noch auswirkt, ne, weil so viele Menschen, also so viele Mütter eben auch von diesen Erziehungsmethoden so überzeugt waren. Deswegen musste ich vorhin so ein bisschen daran denken, als du gesagt hast, als wir über die Kälte und über die Verweichlichung gesprochen haben, weil das eben auch totaler Teil dieser Erziehungsmethode war, dass man auf gar keinen Fall Menschen verweichlichen darf und zu viel emotionale Nähe nicht gut ist und überhaupt eine Bindung zu Menschen aufbauen oder überhaupt...
Ich finde, Menschen dürfen wirklich weich sein,
ja,
aber irgendwie Kälte nicht immer aushalten, das nervt
mich. Nein,
das
ist jetzt auch... Nee,
ich weiß schon.
Das war jetzt auch gar nicht... Es ging mir nur um die Begrifflichkeit. In dem Moment habe ich mir gedacht, habe ich vorhin noch gelesen. So. Und eben da ging es eben auch um solche Beziehungen und dass Eltern auch Fehler machen dürfen und dass eben die eine gesunde Beziehung zwischen Eltern und Kindern daraus lebt, dass die Kinder auch die Fehler der Eltern aushalten müssen und dass man das reflektiert und dass die Kinder eben auch nicht vorbehaltlos permanent hinter ihren Eltern stehen und sagen, das sind die Größten, die machen alles richtig, sondern dass auch Kinder ihre Eltern in Frage stellen dürfen ab einem bestimmten Alter, wo sie in der Lage sind zu reflektieren und dass das nicht heißt, dass man in seiner Erziehung irgendwas falsch gemacht hat, weil einem das Kind irgendwann mal sagt, naja, damals in der Situation hätte man auch anders reagieren können.
Ja, vor allem, ne? Es gibt ja nicht die Erziehung. Also nee, das ändert sich ja auch hier jede Jubeljahre, was hier richtig und falsch ist.
Aber so. Ich werde diesen Artikel auch mal mit, weil der ist super. Also ich fand, das hat mich echt erhält, weil man ja immer davon, weil man ja immer so ein bisschen dieses Bild hat von wegen, man hat in seiner Erziehung oder mit seinen Kindern nur alles richtig gemacht, wenn sie einen abgrundtief und für immer lieben und man das absolute Vorbild für seine Kinder ist. Ne?
Ja, so. Oder auf der anderen Seite, wenn wir nochmal über die Hülle gehen, wenn sie in das normative Bild passen, das ist ja auch ein totaler Schwachsinn. Ja.
Halt, und ich finde so beruhigend und weil ich halt, oder beziehungsweise ich sehe meine Mutter und mich da auch so sehr, ne? Wir haben so oft Höhen und Tiefen gehabt und auch so Sachen, wo, was ich eben vorher gesagt habe, wo ich gesagt habe, ich würde mit dem Wissen des Resultats, was es gemacht hat, ihre Entscheidung immer sagen, wäre besser gewesen, hättest du damals anders gehandelt. Aber ich würde ihr das nie vorwerfen, weil ich mir immer denke, wir sind alle Menschen und wir müssen in manchen Situationen einfach intuitiv entscheiden und ohne zu wissen, wie eine Konsequenz daraus
ist. Und manchmal auch schnell entscheiden. Ja. Und wir dürfen auch nicht vergessen, denke ich, wie die Gesellschaft drauf drückt.
Ja. Ja? Und das meine ich, und diese sogenannten Fehler würde ich meiner Mutter, wir reden drüber, wir diskutieren drüber, ich erzähle ihr meine Sichtweise davon, das würde aber niemals diese wirklich, das wirklich enge Band, was wir haben, mindern können.
Ja, das ist ja auch nochmal Thema für was Neues, also ist von Fehlern oder... Kann man gute Bänder zwischen Menschen nur haben, wenn keine Fehler passieren? Also ich würde zum Beispiel sagen, in meiner Erziehung ist viel falsch gemacht worden. Wahrscheinlich nicht alles, sonst wäre ich nicht so, wie ich bin. So. Aber es ist schon auch viel falsch gemacht worden, was mich immer noch betrifft. So. Aber ich habe ja nicht so ein starkes Band wie du zu deiner Mutter. Also ich liebe meine Mutter, auf jeden Fall. Aber wir haben ja gar nicht dieses Band. Also das ist ja eigentlich... nicht, das eine ist nicht abhängig von dem anderen oder, weißt du, oder irgendwie Voraussetzungen oder so.
Nee, aber ich glaube auch, dass du deiner, also dass ihr ein Verhältnis habt, mit dem ihr beide vernünftig leben könnt und trotzdem...
Ja, und wie gesagt, das ist auch ein Liebesverhältnis. Ja, ist. Aber es ist kein Freundinnenverhältnis und es ist auch kein besonders, wie soll ich es denn sagen... besonders herzliches
Verhältnis. Es ist halt einfach so. Ein gesundes Verhältnis.
Ja, genau.
Ja, aber das meine ich. Und ich glaube, dass die so ein Verhältnis braucht es, dass man dem anderen seine Fehler, die man selber als Fehler empfindet oder wie auch immer, bereitwillig sagen kann, der andere das annimmt.
Ja, und gut, so ist das nicht bei uns.
Ne? Ja, bei uns ist es halt schon so. Und ich finde das, aber ich finde.
Aber da spielen ja
oder
auch
dass
immer.
Du selber einfach für dich reflektieren kannst, okay, das ist passiert, aber das ist nichts, was mich jetzt
nachhaltig... Ja, aber das ist auch nicht so ganz. Das stimmt auch nicht so ganz, weil ich kenne ja Kathis Mama auch. Und wir haben auch schon zusammen Situationen erlebt, wo das nicht so war. Halt.
Das stimmt, aber wir haben das immer im Nachhinein auflösen können.
Ja, das stimmt. Aber, und ich würde so sagen, das ist bei uns ähnlich zu Hause. Also ich zum Beispiel habe das Gefühl, ich kann nicht viel Kritik an meiner Mutter üben, ohne dass sie gleich eingeschnappt ist.
Das ist bei uns ja umgekehrt. Bei mir eher, dass ich immer eher eingeschnappt bin, wenn man mich erstmal kritisiert. Aber ich bin in der Lage, dass dann im Nachhinein, also wenn ein bisschen Zeit darüber vergangen ist, mal so ein, zwei Tage, wo ich drüber nachdenken konnte, bin ich auch in der Lage, mich in die gegenüberliegende Position zu denken und zu verstehen, warum, also selbst wenn ich selber nicht, wenn ich immer noch denke, meine Position ist die richtige, kann ich aber verstehen, wie der andere auf die Idee kommen könnte, seine wäre richtig. Und das auch anerkenne,
ich mein, als das seine ist, Wahrheit. Aber das ist ja schwierig. Ich meine, wenn an mir jemand Kritik übt, ich würde sagen, bin ich jetzt nicht gleich mega eingeschnappt, aber bin ich ja schon auch betroffen erstmal. Und das ist ja logisch, ne? Aber es ist ja dann so ein Unterschied, wie man damit umgeht. Ob man dann einfach wütend den Hörer auflegt oder ne, so Sachen. Oder einfach irgendwie 4 Wochen nicht miteinander redet, was bei uns ab und an schon mal vorkommt. Und dann denke ich mir, okay, für uns ist es vielleicht gesund, weil das so Normalität ist, weißt du? So, aber ich würde sagen, alle Verhältnisse dieser Welt sind anders. Es gibt da auch nicht das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, so. Was ich halt glaube, was sich krass verändert hat in den letzten 60, 70 Jahren, seit halt dieser Hitler-Periode.
Ich habe ein neues Wort geschaffen.
Ist irgendwie, die ja schon ein bisschen noch, ja, her ist, ist sozusagen, dass Kinder eine ganz andere Rolle wahrnehmen. Ne? Früher warst du so ein bisschen ausgeliefert. Weißt du?
Ja, aber das ist ja auch gewollt gewesen aus genau diesen. Ich habe Antje leider diesen Artikel auch noch nicht geschickt, aber das werde ich nachholen.
Ja.
Das erklärt sich alles in dieser Philosophie, die in dieser Erziehungsmethode, die damals so propagiert wurde.
Aber musst du ja, du musst ja sozusagen auch eine Wand zwischen dir und deinem Kind haben, sonst kannst du auch echt schlecht damit umgehen, wenn die dir reihenweise wegsterben. Mhm. Ja, du hast 8 Kinder gehabt, so, und 6 davon sind im Krieg umgekommen. Mhm. Dann musst du ja auch erstmal weiterleben können. Da kannst du nicht so eine mega enge Bindung haben, so.
Ja, erstmal allein die Kinder davon zu überzeugen, dass sie das machen müssen. Wenn die eine enge Bindung zu ihren Eltern haben, haben die eine viel höhere Hemmschwelle zu gehen.
Ja, das stimmt.
So, weil da fängt's ja schon an. Und ich glaube, der Gedanke war auch der vorherrschende bei diesem Erziehungskonzept. Dabei um die Mütter oder um die hinterbliebene Familie ging es da eher wenig, sondern wie mache ich jemanden zu einem relativ fügigen Menschen, der eben auch nicht hinterfragt. Die haben auch so ein paar spannende Sachen, damals in der Zeit wurde in Heimen und sowas eben diese Methode konsequent durchgezogen. Mhm. Ging auch um solche Sachen, so von wegen, wenn das Baby nachts schreit, muss es halt schreien. So, da geht man halt, fass es bloß nicht an. Und es gab richtig Techniken, wie man Kinder hält, ohne wirklichen Körperkontakt aufzubauen. Einfach damit da keine emotionale und keine körperliche Bindung entsteht. Und dass diese Kinder, die so erzogen wurden, absolute Befehlsempfänger geworden sind. Weil die halt quasi einfach alles, was mit ihnen gemacht wurde oder was ihnen gesagt wurde oder was ihnen, die haben das einfach alles akzeptiert und da zitieren die auch oder berichten die aus Studien, die da gemacht wurden, Untersuchungen und sowas. Also super spannend, ich war sehr fasziniert, als ich das heute gelesen habe, weil das glaube ich in so vieler Hinsicht streckenweise immer noch in unserer Gesellschaft vorherrscht, ja, dass Menschen so manipuliert werden.
Ja, und vor allen Dingen in anderen Teilen der Welt, muss man ja auch mal sagen, ne, die wo ganz anders stehen halt und wo solche Befehlsempfänger ausgebildet werden und vor denen man vielleicht auch demnächst mal Angst haben könnte. Ne? Guck mal nach Asien, da werden die schön produziert halt irgendwie, ne?
Ja, ist schon echt, ist wirklich spannend. Ja. Also empfehle ich jedem diesen Artikel.
Dann verlinken wir den. Und die zweite News das hat uns ja auch eine Bekannte geschickt, ist diese Cosmopolitan-Geschichte. Cosmopolitan UK. Dürfen wir eigentlich noch über die UK reden, wo die scheiße sind? Will jemand noch jemals sagen, dass Großbritannien existiert? Mhm. Ja, aber trotzdem, also diese Brexit-Scheiße, ehrlich. Mhm. So. Okay, also Cosmopolitan UK, Februar 2021 ist die Ausgabe, ne? Februar schon. Das ist ja das Verrückte, die ganzen Zeitschriften sind jetzt schon Februar.
Ja, folgt.
Das ist immer dann nicht mehr, was haben wir denn jetzt eigentlich? So. Genau, da sind 3 Frauen auf dem Cover in Sportkleidung. Ne? Und eine davon ist, da steht sehr übergewichtig. Ich würde einfach sagen, übergewichtig.
Ich würde nicht mal das sagen, aber ja.
Na doch, sie hat so ein kleines Doppelkinn und so, ne? Ja, ich weiß.
Obere Grenze vom Normgewicht würde ich es nennen.
Das stimmt. Und dann gibt es sozusagen im Artikel dazu, zu diesem Cover, gibt es nochmal, ich glaube, die beleuchten 11 oder 13 Frauen, die sozusagen kein normatives Körperbild haben. Da haben wir eigentlich, wir bleiben immer beim Thema jetzt. Ne?
Aber es muss Januar gewesen sein.
Bist du dir sicher?
Ja, weil die nämlich geschrieben haben, als also uns an uns wurde quasi der Facebook-Beitrag, also wir wurden darauf verlinkt. Und da haben die gesagt, dass im Januar über, also das ist was, eine ganz große Errungenschaft ist, dass man im Januar über die nicht normativen Menschen einen Artikel macht, weil ja gerade der Januar nach der Völlerei zu Weihnachten eigentlich immer der Monat ist, wo man zurück will zur Normativität und mit Diäten und wie werde ich meine Funde wieder los und eigentlich die ganzen Zeitschriften vollpackt. Und deswegen fanden die das, dass es eine sehr große Leistung sei, sich in dem Monat, wo es eigentlich immer um Abnehmen und Normalisierung von Körpergewicht und sowas geht, dann doch damit beschäftigen, dass es eine Frau gibt, die mit Kleidergröße 46 in den Marathon gelaufen ist und eine andere Frau im Rollstuhl abstehende Ohren hat und eine andere halt, ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, wie ich darüber denken soll. Einerseits denke ich mir, ja cool, dass solche Leute auch mal in so eine Zeitung kommen, wo es eigentlich immer nur um das absolute Schönheitsideal geht. Andererseits denke ich mir, das ist dann auch schon wieder Vermarktung von Andersartigkeit als Clownerie gefühlt.
Was so mir aufgefallen ist, weil ich habe uns dann mal die Zeitschrift besorgt.
Gekauft natürlich, ganz legal überall, wo man sie schon erwerben kann.
Ja, ist ein Internet. Ist ein bisschen schwierig im Internet. Ist ein bisschen schwierig, aber ich brauchte mal ein bisschen, bis ich es dann gefunden habe. Aber dann, also kann man kaufen und habe ich dann gemacht und habe das mal mir angeguckt. Und wer uns immer hört, weiß, dass ich auch Vogue lese und andere adäquate Zeitschriften. Und das, was mir aufgefallen ist zwischen den Ausgaben UK und Deutschland zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit Amerika ist, weil die gucke ich mir nicht an, ist die größere Diversität in der Zeitschrift. Das fand ich schon bei allen Modellen, bei allen Artikeln. Also das ist mir schon sehr positiv aufgefallen. Hm. Viel mehr schwarze Menschen. Ne? Also da hinken wir in Deutschland einfach echt zurück, was Diversität betrifft. Hm. So, ne? Grundsätzlich. Und warum ich dann die Cosmopolitan dann doch empfehle, sind nicht diese komischen sportlichen Frauen, die da so hervorgehoben werden. Diesen Artikel, das sind nach zwei dicke Frauen, eine macht Yoga und eine macht noch irgendwas anderes. Die sind auch alle Influencerinnen, deswegen war ich heute so bei diesem Thema Influencer. Was sind denn das überhaupt irgendwie? Das finde ich so ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Also, alle in diesen engen Sportklamotten habe ich immer auch gedacht,
puh. Mich nervt halt einfach immer noch, dass das sowas, das ist halt was Besonderes. Alter, es ist nichts Besonderes, wenn man dick ist. Und es ist auch nichts Besonderes, wenn man im Rollstuhl sitzt. Und es ist halt auch nichts Besonderes, wenn man abstehende Ohren hat.
Ja, das ist und halt, das gehört ist auch halt alles Besonderes, zu unserer wenn, Gesellschaft. Ja, und es ist auch nichts Besonderes, wenn man dann auch noch Sport macht. Darum ging es ja. So, also es gibt dicke Menschen, die Sport machen, es gibt dicke Menschen, die keinen Sport machen. Es gibt Menschen in Rollstuhlen, die Sport machen und die keinen Sport machen. Also dieses Hervorheben von Sport machen nervt mich. Alter, als wenn wir irgendwie nur noch eine Gesellschaft sind, wo Sport eine Rolle spielt. Ich meine, man hat ja das Gefühl, dass es so ist. Überall sehe ich Hula Hoop und ich weiß nicht was, halt irgendwie. Lies doch mal ein Buch, Leute. Oder schreibt mal was oder schreibt einen Brief oder ich weiß nicht. Macht euch Gedanken, diskutiert mit euren Liebsten.
Oh, ich habe zu meinem Geburtstag von einem sehr guten Freund eine Geburtstagskarte bekommen. Nicht per WhatsApp, nicht per Facebook, nicht per Instagram, kein Anruf, sondern eine wirklich geschriebene Postkarte. Ich hätte fast geheult, war so schön.
Ja, aber so ging es mir auch an meinem Geburtstag. Ich habe zwei Briefe. Und da habe ich wirklich geheult, weil beide Briefe so schön waren.
Ja.
Nochmal zurück auf die Cosmopolitan. Es gibt ein paar andere Artikel, wenn ihr des Englischen mächtig seid, die sehr, sehr spannend sind. Und da geht es auch um Körpergewicht. Zum Beispiel ist eine Frau, die sagt, sie kann nur, eine dicke Frau, die sagt, sie kann nur Sex mit auch dicken Menschen haben, weil sie sich sonst nicht wohlfühlt. Da, Sexfolge wird es ja irgendwann schon nochmal geben, ne, Kathi? Ja, hallo. Da könnten wir das dann auch nochmal beleuchten. Und da gibt's halt außerhalb dieser Cover-Story, sage ich mal, die ich auch für total hirnrissig halte, aber ich finde trotzdem schön, dass sie an uns rangetragen wurde. So habe ich halt die Cosmopolitan gekauft und konnte da mal reingucken, so. Da gibt's ein paar tolle Artikel über den Körper. Natürlich gibt's auch Diätvorschläge, wie in jeder solcher Zeitschriften, ne?
Das darf nicht fehlen.
Im Januar vor allen Dingen.
Na so, klar.
Ne? Aber wer Lust hat, kann da mal reinblättern. Es gibt auch diverse, das weiß ich, es gibt auch diverse Bibliotheken, wo man so Zeitschriften ausleihen kann. Und in jeder größeren Stadt gibt's sowas, ja, ne?
Wenn kann, die denn dann wieder offen haben.
Ach so, das stimmt. Oder online auf jeden Fall. Kann ich sehr empfehlen. Werden wir aber auch das ein oder andere Thema in der Zukunft noch beleuchten, denke ich. Halt, jawohl. Ne? Die Zeit ist ganz schön vorangeschritten. Schon.
Ja.
Ja, die Frage ist, ob wir jetzt überhaupt noch ein Thema besprechen wollen.
Nein, das machen wir dann im nächsten Stück. Wir können, es ist eine Premiere, ja, dass wir ein ganzes Stück nur mit Zuschauerpost und News und Labarababa vollkriegen. Das ist doch herrlich. Das können wir doch einfach für heute genauso stehen lassen.
Das finde ich, habe ich auch jetzt schon so mir überlegt.
Geil.
Und dann würden wir im letzten Stück des Monats nochmal 1-2 Artikel aus der Heureka begutachten, vorlesen, wie auch immer. Ein bisschen diskutieren. Mhm. Und haben dann unsere Winterpause verdient.
Ja.
Oder?
Auf jeden Fall. Und wenn dieser kleine Mensch aus mir herausgebrochen ist,
herausgepresst
und wir uns aneinander gewöhnt haben und einen Rhythmus miteinander gefunden haben, geht's dann weiter und dann schließen wir die Schwangerschaftsfolge einfach dann an.
Ja.
Weil dann kann man ja auch schon über die erste über Schwangerschaft und die erste Zeit berichten. Das ist vielleicht auch spannend.
Ja, und ich glaube auch sozusagen, dass es eine andere Form hat von, wenn ich schon Teile dessen, was passiert ist, reflektiert habe, als wenn man es gleich noch in so einer Emotionalität, ne? Ja. Weil erinnere dich mal, wie emotional du warst, als die Ärztegeschichten waren.
Ja.
Ne? Und das wäre auch schön, sozusagen. Aber dann hat man das ja schon ein bisschen.
Da komme ich auch in die Emotionalität, komme ich auch 100% wieder rein. Sag ich dir.
Gut, dann war das unser drittes Stückchen im Januar 2021.
Ja. Wahnsinn.
Schreibt uns, wenn ihr Ideen habt, was auch worüber wir gesprochen haben.
Themenvorschläge auch immer, also was ihr mal von uns besprochen haben wollt, immer her damit. Ja. Wenn ihr mit uns selber darüber sprechen wollt, meldet euch auch. Wir laden auch immer gerne mal wieder Gäste und Sidekicks ein.
Auf jeden Fall. Ein Aufruf auch nochmal, weil das nochmal an mich herangetragen wird. Aus meinem Umfeld, die Männer sollen kommen.
Ja, männliche Sicht auf...
Männliche Sicht auf auch auf Körper.
Ja.
Also, ne? Und männliche Sicht auch auf das, was wir besprechen. Das ist schon mal ganz spannend, ne?
Ja.
Und das heißt ja nicht, dass ihr auch adipös sein müsst.
Nö.
Aber ihr könnt ja mit also sicherlich hat jeder Mann auch adipöse Umgebungsstrukturen. So.
Mhm. Oh, schön. Oh, schön ausgedrückt.
Oder? Ja, muss ja sein. Halt ja. Irgendwie. Wie denkt ihr darüber? Und auch, ich glaube auch Meinungen, die vielleicht nicht so, wie sagt man, gesellschaftskonform oder politisch korrekt sind, finden wir gut erstmal, oder? Können wir ja auseinandernehmen dann.
Naja, grundsätzlich soll es ja in diesem Podcast auch nicht darum gehen, dass wir davon überzeugt, also dass wir, meine, grundsätzlich sind wir davon überzeugt, dass wir schon nicht so viel dummes Zeug labern, aber wir sind doch immer gerne bereit, uns konträre Meinungen anzuhören und zu diskutieren.
Und wie sagt ein von mir geliebter Mensch, sagte neulich, man darf sich auch verändern und man darf auch seine Meinung revidieren.
Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort,
oder? Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Dann waren das für heute die antipösen Stückchen mit
Katharina Sophie Hautmann
und Antje Kröger.
Tschüss.
Tschüss.
'Cause not eating cakes not gonna help, but helps us is a riot. 'Cause honey, did you ever notice The dying diet. Not eating cakes, not gonna help. What helps us is a riot. 'Cause honey, did you ever notice? The diet.